Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. Heute gibt es ein kleines Sommerspecial für euch, denn es geht um das Thema nachhaltig grillen. Und darüber spreche ich mit Caro Kunert, der Gründerin von Knistergrill. Caros Grill ist die perfekte nachhaltige Alternative zum Einweggrill. Das kann man, denke ich, schon so sagen, denn er ist klein, er ist kompakt, er wird in Deutschland gefertigt und kann problemlos mit dem Fahrrad transportiert werden, weil es dazu eine passende Fahrradhalterung gibt, was ich ziemlich cool finde. Caro kommt ursprünglich nicht aus der Grillbranche, hat sich aber hochgearbeitet, sich unheimlich viel Wissen angeeignet und ist mit ihrem jungen Unternehmen heute ziemlich erfolgreich. Einen Teil ihres Wissens rund um das Thema Grillen teilt sie heute mit uns. Sie erzählt nämlich, worauf man beim Grillen achten kann und muss, wenn man die Umwelt im Blick haben möchte. Außerdem haben wir auch darüber gesprochen, wie es ist, als Frau in einer Männerdomäne wie dem Grillbusiness unterwegs zu sein. Ein super interessantes Gespräch ist das geworden, wie ich finde. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Caro.
Hallo Marisa.
Ja, total schön, dass das heute klappt mit uns beiden. Und es ist ja Sommer. Bei mir ist es jetzt gerade nicht so sommerlich, aber die letzten Tage war es auf jeden Fall sehr schön warm und mitten in der Grillsaison, könnte man sagen, was ja für euch wahrscheinlich auch spürbar ist. Also bei Knistergrill wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass jetzt gerade irgendwie ja alles auf Hochtouren läuft sozusagen. Was man bei der ganzen Geschichte ja nicht vergessen darf oder was ich auch immer versuche, mir so vor Augen zu führen, ist, dass Grillen ja auch mitunter einen ziemlich großen ökologischen Fußabdruck haben kann, je nachdem, wie genau man das gestaltet. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und wie groß der ist, das fängt ja im Endeffekt schon bei der Wahl des Grills an, oder?
Genau, ja, also es sind mehrere Faktoren letzten Endes, die einfach auf die Nachhaltigkeit des Grillens einzahlen. Und es fängt schon auch auf jeden Fall an mit der Wahl des Grills. Deswegen habe ich auch die Firma gegründet, um einfach bessere Alternativen zu bringen. Aber es kommen natürlich noch ganz viele Aspekte wie Holzkohle und Anzünder. Und was passiert eigentlich nach dem Grillen mit dem Grill oder auch nach dem gesamten Lebenszyklus des Grills mit dem Produkt? Genau, da sind aber viele Faktoren, die unterm Strich Grillen nachhaltig machen oder halt auch nicht so nachhaltig.
Was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Hause grillen, sozusagen eine nachhaltige Wahl, was die Grillart sozusagen betrifft?
Also ich finde, man muss sich erstmal, bevor man irgendwie einen Grill kauft, irgendwie erstmal überlegen, für welches Szenario man das wirklich möchte. Wenn du jetzt sagst, jetzt mal nur für zu Hause gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es kleine Grills, große Grills, Gasgrills, die du auf den Balkon stellen kannst. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man irgendwie Lösungen sich zulegt, die man halt auch für mehrere Szenarien nutzen kann. Also wenn man halt jetzt nicht irgendwie einen riesen Gasgrill für die Terrasse hat, dann hat man noch einen Gasgrill für einen Bus und dann hat man noch einen Grill, wenn man dann nochmal irgendwie in den Park geht. Das macht halt, also je mehr Produkte man irgendwie besitzt, desto schlechter ist natürlich auch der Fußabdruck dafür. Und das würde ich eigentlich deiner Frage sozusagen vorab stellen, dass man sich einfach überlegt, in welchen Szenarien man den Grill, den man gerne hätte, denn noch so nutzen könnte.
Okay, und was würdest du dann sagen? Also wenn man jetzt gerade so an diesen klassischen Dreiklang, sage ich mal, denkt, irgendwie es gibt Holzkohlegrills, es gibt Gasgrills und es gibt Elektrogrills. Gut, es gibt auch sowas wie Solargrills, die sind aber irgendwie, habe ich das Gefühl, noch nicht so ganz im Mainstream angekommen, ehrlich gesagt. Was ist denn da sozusagen empfehlenswert?
Also zwischen den drei Brennarten, sag ich jetzt mal, Gas, Holzkohle und Elektro, alle haben ihre Vorteile, also vor allem auch natürlich hinsichtlich, wie schnell auch der Grill irgendwie an ist. Bezüglich Nachhaltigkeit ist es halt sehr umstritten. Viele sagen irgendwie, ja, Gasgrill ist doch viel nachhaltiger als Holzkohle. Ich kann das tatsächlich so nicht unterschreiben. Man vergisst letztendlich beim Gasgrill, dass Gas eigentlich kein nachwachsender Rohstoff. Also Propangas ist ein Nebenprodukt, der in der Erdölraffinerie entsteht. Das wird in Kartuschen abgefüllt, die du auch zweimal, wenn du diese kleinen Kartuschen hast. Das sind keine Nachfüllkartuschen. Das entsorgst du auch alles hinterher. Du hast an sich schon weniger Feinstaubbelastung. Das stimmt beim Gasgrill. Hast du nicht so viele Partikel, die in die Luft gehen wie bei Holzkohle. Das ist jetzt, sag ich mal, so eine bisschen negative Seite vom Gasgrill. Weniger Partikel ist eine positive Seite. Bei Holzkohle hast halt den Nachteil, dass man eigentlich erstmal nicht weiß, wo das herkommt. So, das ist eigentlich das große Problem dieses Holzkohlemarktes, dass es nicht transparent ist und auch sowas wie FSC-Siegel sagen tatsächlich nichts über die Herkunft des Holzes. Und da gibt's ganz viel Panscherei mit Regenwald und also mit Hölzern aus dem Regenwald. Und man kann es halt sehr schlecht nachvollziehen bei Holzkohle. Da gibt's aber coole Lösungen mittlerweile eigentlich auf dem Markt, die das erleichtern. Und natürlich der ganz, ganz große Vorteil bei Holzkohle, es ist halt ein nachwachsender Rohstoff. Und wenn man es hinkriegt, wirklich ja zu gucken, wo kommt das Holz her? Ist das vielleicht sogar aus deutschen Wäldern? Wird das einmal um die ganze Erde geschickt oder so, bis es von Brasilien irgendwie in Deutschland ist? Das wäre natürlich schlecht, aber wenn man es hinkriegt, dass es irgendwie aus Deutschland kommt, dann ist es ein nachwachsender Rohstoff aus vernünftigen forstwirtschaftlichen Betrieben und das wäre dann eigentlich schon wieder cool. Bei Elektrogrill, es ist letzten Endes, also es ist ja mit Strom betrieben und wenn man halt natürlich auf irgendwie ja, ökologischere Stromanbieter wechselt, auf Ökostrom letzten Endes, kann das schon vorteilhafter sein. Ich glaube, offiziell sind auch die Ökobilanzen beim Elektrogrill schon gut. Trotzdem hat man da natürlich viel mehr Komponenten, das man auch erstmal auf den ersten Blick vergisst. Du hast Platinen letzten Endes in dem Produkt mit drinnen, du hast Kupferdrähte drin, du hast ganz andere Ressourcen in dem Elektrogrill. Das ist jetzt nicht so komplex wie ein Laptop, sage ich jetzt mal vom Aufbau, aber es ist schon sehr viel mehr Technik drin, als jetzt zum Beispiel bei einem Holzkohlegrill, der eigentlich nur aus Stahl besteht und aus einem Rost besteht und das war's. So, da ist nichts drin, du hast keine Abfälle, du hast Kohle, die in der Papiertüte irgendwie ankommt. Genau, wir sind also alle Brennstoffe haben irgendwie Vor- und Nachteile. Ich meine, wir bei Knistergrill, wir produzieren natürlich einen Holzkohlegrill, weil wir der Meinung sind, dass es tatsächlich das, also wenn man es nachvollziehen kann, wo die Holzkohle herkommt, die nachhaltigste Möglichkeit ist zu grillen.
Ich habe auch eine Studie vom TÜV Rheinland gesehen, aus dem Jahr 2016, glaube ich. Und da kam auch tatsächlich raus, dass diese drei Sorten sozusagen relativ, so wie es heute angewandt wird, sozusagen auf einer Ebene sind, was die Emission betrifft. Was man, finde ich, so gar nicht erwarten würde, sondern man denkt immer so, naja, Gas ist vielleicht eher, also war so mein Gedanke, ist wahrscheinlich irgendwie eher schlechter oder so. Hab mich gewundert, dass das nicht so negativ sozusagen ist in dem Sinne. Was aber richtig schlecht abgeschnitten hat und auch wahrscheinlich verdient schlecht abgeschnitten hat, sind diese Einweggrills. Die kriegt man jetzt gerade irgendwie wie so Ningelware. An jeder Supermarktkasse stehen diese Teile irgendwie aus Alu, wo schon die Kohle mit drin ist und ein bisschen Anzünder und das Netz wird drüber. Ich denke, wir kennen sie alle. Und die sind ja tatsächlich nicht nur irgendwie schlecht für die Umwelt, wenn man sie eben nach einmal benutzen wegschmeißt, so wie alle Einweggeschichten, sondern auch eine ziemlich gefährliche Angelegenheit irgendwie und werden schnell zu einem Brandherd. Warum sind die denn so gefährlich?
Also Einweggrill, wie du schon gesagt hast, das kann auf jeden Fall sehr schnell gefährlich für die Umwelt werden, kann aber auch sehr schnell gefährlich für den Menschen werden. Was das Problem bei den Produkten ist, klar, du hast erstmal diese Aluschale und alle Wegwerfprodukte sind an sich, also wenn man irgendwie versucht, zyklisch zu denken, einfach schlecht. Das größte Problem bei diesen Einweggrills ist, dass die Kohle, also man weiß erstens mal wieder nicht, wo die Kohle herkommt, weil Holzkohle kommt immer irgendwo her und keiner, also das ist ganz, ganz, ganz schwierig tatsächlich, das nachzuvollziehen. Und vor allem bei so Mischprodukten wie einem Einweggrill, also kannst du es nicht nachvollziehen, wo diese einzelnen Komponenten überhaupt herkommen. Aber das große Problem bei dieser Holzkohle, die da drin liegt, die ist halt getränkt in Paraffinen oder Spiritus und deswegen entzündet der sich halt auch einfach ultra schnell. Also du kannst da nur einen Funken reinigen und es brennt instant. Aber das Ding besteht halt, also ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber das Gefühl, also das besteht gefühlt mehr aus Paraffinen und Spiritus eigentlich als aus Holzkohle. Und da kann es halt auch echt schnell zu Verletzungen kommen. Aber es ist ähnlich genauso, wie wenn man irgendwie flüssig Spiritus irgendwie irgendwo reinkippt, da kannst du auch ganz schnell den ganzen Wald abfackeln. Also das ist nicht so lecker tatsächlich für deinen Körper oder für die Umwelt, wenn man das mitbekommt. Genau, was natürlich auch einfach echt blöd ist, dass du halt dein Grillfleisch 2 Zentimeter oder 1 Zentimeter über dieser Grillkohle hast, die mit Spiritus getränkt ist. Also du dein Fleisch saugt es quasi auf oder dein Gemüse, was du grillst. Kann man sich dann vorstellen, dass das mit einem macht, dass das nicht so gesund sein kann. Vor allem Paraffin ist halt auch echt schon in kleinen Mengen echt gesundheitsschädlich tatsächlich. Also davon sollte man, wenn man da irgendwie auch Teile von einatmet oder auch irgendwie Stücke irgendwie aus Versehen irgendwie isst oder sowas, dann ist das echt, es kann echt unschön enden, das kann dann zu schlimmen Lungenentzündungen und sowas führen. Deswegen auf gar keinen Fall mit Einweggrills grillen. Und es schmeckt natürlich auch nicht, aber das weiß ja jeder.
Aber krass, das mit dem Parfüm war mir gar nicht so bewusst. Also vielen Dank auch nochmal für den Input. Super interessant, war mir echt in dem Maß überhaupt nicht klar. Du hast ja mit dem Knistergrill, lass uns endlich mal dazu kommen, ja quasi vor allem zu den Einweggrills. Ich weiß, ich glaube, ihr seht das anders, sondern auch so als Zuhause-Option natürlich, weil es ja auch die größeren Varianten gibt. Aber ich finde gerade dadurch, dass ihr auch die Fahrradhalterung und sowas habt, mit dem man diesen Grill eben ja easy transportieren kann sozusagen, ist es natürlich auch voll die Alternative zu diesen Einweggrills. Ne? Der ist klein, der ist kompakt, man kann ihn auch kleiner machen und dann irgendwie ausklappen. Was war dir denn wichtig beim Design des Grills? Also wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin Industriedesigner vom Hintergrund und als Industriedesigner macht man eigentlich, also sowas wie Produktdesign für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, und wir sind dafür verantwortlich, jedes Produkt, das irgendwie in Serie hergestellt wird, zu entwickeln und zu gestalten. Das ist eigentlich so der Job eines Industriedesigners. Und ich habe halt vorher für ganz viele andere große Marken irgendwie gearbeitet und dachte mir, ich mache jetzt irgendwie einen Telefonrouter nach dem anderen und denke mir so, wo ist irgendwie der Mehrwert? Und also ich meine, die Kunden sagen mir so, ja, Frau Kunert, designen Sie mal ein Produkt, was nach 2 Jahren kaputt geht. Und ich denke mir so, also, das will ich eigentlich nicht, also das finde ich einfach irgendwie sinnfrei. Und du hast halt einfach die Produktion und die Haltbarkeit nicht in der Hand. Und das war die Hauptmotivation, warum ich Knistergrill eigentlich gegründet habe. Weil ich einfach selber die Qualität und die Haltbarkeit, die Langlebigkeit von dem Produkt bestimmen will. Und ich will keine Produkte mehr machen, die dafür geplant sind, entsorgt zu werden oder nach dreimal Nutzen irgendwie weggeschmissen zu werden. Das will ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Knister zu gründen. Genau, und Knistergrill ist natürlich schon, wie du genau sagst, schon auch eine Alternative zu diesen ganzen Einweggrills, weil wir halt dieses riesige Transportproblem lösen. Städte werden größer, irgendwie keiner hat mehr einen Garten, alle fangen dann irgendwie an, in Stadtparks zu grillen oder am See, an Flüssen oder auch beim Campen. Und so einen Grill mitnehmen ist natürlich total nervig. Also es gibt viele Kugelgrills, und wenn man dann irgendwie mit dem Radl unterwegs sein will oder irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist halt ein Hackmeck, weil man einfach super viel Zeug braucht. Und da ist natürlich die einfachste Lösung ein Einweggrill. Man nimmt einfach so eine Grillschale und kauft irgendwie ein bisschen Fleisch und fertig ist die Kiste. Das ist natürlich das Naheliegendste, sage ich jetzt mal. Und wenn man halt eine Lösung dafür anbieten will, muss man halt tatsächlich jedes Transportproblem lösen. Also wie kriege ich den Grill dahin? Wie kriege ich mein ganzes Essen dahin? Wie kriege ich das ganze Zeug wieder zurück, wenn es irgendwie dreckig ist? Weil Reinigung ist natürlich auch ein Riesending, warum alle Leute auch auf Einweggrills greifen, weil du schmeißt ja halt einfach weg. So, und wir versuchen halt einfach im Design oder in der Produktentwicklung vom Knistergrill jeden einzelnen Schritt der Nutzung zu beachten und dafür einfach eine Lösung anzubieten. Damit keiner mehr diese Ausrede sagt, so, ja, aber ich kann ja das und das nicht, deswegen nutze ich einen Einweggrill. Sondern, dass wir eigentlich jedes Argument sozusagen zerbersten können, mehr oder weniger. Genau.
Und wie läuft das mit dem Rücktransport? Also wie viel Zeit muss da verstreichen, bis ich sozusagen den Grill wieder auf meine Fahrradhalterung packen kann und sagen wir mal gefahrlos, ohne dass jemand irgendwie was Eingebranntes im Gesicht hat, wenn er ihm entgegenfällt oder so, weil ich es falsch dran gemacht habe, durch die Gegend fahren kann wieder?
Also wir empfehlen es an sich dem Kunden schon, die Holzkohle auskühlen zu lassen. Oder man hat halt bei vielen Grill-Locations in allen deutschen Städten gibt es eigentlich auch so Eimer, so feuerfeste Eimer, wo man auch Holzkohle entsorgen kann. Du kannst bei unserem Grill, wir haben da zwei so Holztragegriffe, du kannst den Grill einfach umkippen und dann einfach die heiße Kohle einfach noch in diesen Aschecontainer sozusagen kippen. Wenn du das machst, dann dauert es 3 Minuten, bis der Grill komplett kalt ist. Dann kannst du ihn instant wieder anfassen. Das geht super schnell. Wenn man aber doch jetzt mal irgendwie in der Natur grillt oder halt nicht so eine Stelle, sag ich jetzt mal, vor Ort hat, wo man diese Kohle entsorgen kann, dann geht es halt noch ein bisschen schneller, wenn es einfach mit Wasser ablöscht. Holzkohle löscht da recht fix tatsächlich ab. Und wenn es halt jetzt nicht mehr die Stichflammen en masse sind, sondern einfach nur noch so ein bisschen vor sich hin glüht, einfach ein bisschen ablöschen. Und dann kannst du den Grill auch wieder im eigenermaßen warmen Zustand auch wieder ans Radl dran machen. Oder halt mit den Tragegriffen tragen. Die sind auch nicht heiß übrigens, also das ist ganz, ganz praktisch. Genau, also da dauert es, wenn du es halt komplett auskühlen lässt, dann weiß jeder, es dauert halt auch irgendwie 10, 20, 30 Minuten, bis meine Holzkohle wirklich runtergebrannt ist. Und beim Ablöschen dauert es 5 Minuten, bis du die Kohle ablöscht und dann geht es eigentlich wieder. Ja.
Okay, also doch relativ fix sozusagen. Holzkohle ist ein gutes Stichwort. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass die Herkunft ganz entscheidend dafür ist, wie der ökologische Fußabdruck von so einem Grillabend aussieht. Was ist denn im Prinzip das Problem dahinter? Also du hast schon gesagt, vieles kommt aus den Tropen, aber kann man das nicht irgendwie erkennen?
Also es ist ein bisschen schwierig. Also es gibt dieses Siegel, Zertifikaten letzten Endes, die ja nachhaltige Forstwirtschaft oder eine vernünftige Forstwirtschaft, wo wieder aufgeforstet wird, bestätigt. Also wenn man jetzt aber, wenn man jetzt ein Möbelstück aus Holz kauft, sag ich jetzt mal, dann sind diese Siegel tatsächlich echt. Also da ist dann nichts, den kann man tatsächlich glauben. Das Problem ist in dem Verkohlungsprozess. Also es ist dann quasi nicht mehr der Rohstoff Holz, also rohes Holz, sondern es ist ein verkohltes Holz. Und mit dieser Umformung sozusagen des Zustandes vom Holz ist dieses FSC-Zertifikat quasi nicht mehr, also der ursprüngliche Baum hatte das, viele Bäume hatten das aber dann nicht, dann wird das verkohlt, dann werden die alle zusammengeschmissen und dann tut halt irgendeiner dieses Siegel auf seine Holzkohleverpackung und meint, das ist irgendwie ein Baumstamm, der aus einem nachhaltigen Forstbetrieb kommt. Es können ja auch Regenwälder sein, die können auch nachhaltig beforstet sein. Aber das Problem ist diese Nachvollziehbarkeit, weil die Holzkohleindustrie zu größten Teil so funktioniert, dass alles überall in große Zentrallager eigentlich geschifft wird und dann wird es vermischt und dann hast du halt, also wenn du jetzt einen ganz normalen Kohlesack irgendwie im Baumarkt kaufst, dann hast du da 50%, keine Ahnung, europäisches Buchenholz mit drin, weil da halt Buchenholz draufsteht und dann hast du 50% irgendwas, was du aber nicht weißt, wo es herkommt. Und das ist dieses große Problem, weil einfach die Transparenz in diesen Mischungen, weil es aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, aus ganz vielen unterschiedlichen Forstbetrieben kommt und du nicht mehr weißt, was du am Ende eigentlich in diesem Sack hast. Genau, und es gibt da, glaube ich, ist ja so, es gibt sehr viele Tests, ich bin da ja auch viel in dieser Grillbranche unterwegs und du hast eigentlich in jedem Kohlesack irgendeine Art von Tropenholz drinnen.
Also ein eher ernüchterndes Fazit sozusagen. Aber es gibt auch Alternativen. Also ich habe von ein paar Firmen gehört, die da innovativere Produkte sozusagen rausgebracht haben, also so von alten Olivenästen sozusagen über Maiskolben, die habe ich auch selber schon probiert, muss leider sagen, wir waren nicht so ganz 100% zufrieden damit, das Erlebnis ist nicht das gleiche, aber es gibt ja auch die Grillkohle von Nero zum Beispiel, da ist dann nachvollziehbar, dass es eben wirklich nachhaltig Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, richtig?
Genau. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, irgendwie aus Oliven oder Resten oder wir haben jetzt auch mal, also wir arbeiten ja mit vielen Partnern zusammen und ich meine, ich kenne ganz viele Holzkohleproduzenten und Holzkohlebrands auch, die das dann auch aus alten Sträuchern letzten Endes, also Sträucher, die einfach krass die Landwirtschaft in Afrika, dann werden immer diese Sträucher gerodet und bevor die immer verbrannt werden, wird aus diesen Sträuchern, es wird halt gepresst und daraus wird Kohle gemacht. Also das sind irgendwie coole Ansätze, um wirklich Abfall, sag ich jetzt mal, zu verwerten und zu Grillkohle zu machen. Oder halt aus Olivenkernen gibt es, oder aus Kokosnussschalen. Das ist alles, das sind letzten Endes Abfallprodukte oder auch, wie du sagst, Maiskolben. Also damit meinen wir nicht die Kolben mit den Körnern dran sozusagen. Also wir reden jetzt nicht von den Körnern, damit es klar ist, sondern diesen Strang in der Mitte. Der kann auch verkohlt werden tatsächlich. Also Verkohlungsprozess wird, also weiß nicht, soll ich das kurz mal erläutern, was verkohlen bedeutet? Der wird halt, also wird halt das Holz letzten Endes oder der Rohstoff bei hohem Druck und niedrigen Temperaturen sehr langsam sozusagen verbrannt. Und wenn man jetzt irgendwie Kaminofenholz reinschmeißt, dann brennt das halt sehr schnell mit hoher Flamme und bei dem Verkohlungsprozess entstehen keine Flammen, sondern es ist sehr viel Druck und sehr langsam und die Feuchtigkeit wird nach und nach aus dem Holz sozusagen rausgekocht, so ein bisschen. Und je weniger Flüssigkeit natürlich im Holz drin ist, desto besser ist die Kohle. Und je höher die Dichte auch von der Kohle ist, desto besser ist es auch von der Haltbarkeit und wie lange die Kohle hält. Genau, und letzten Endes wird eigentlich aus allen Rohstoffen, aus Maiskolben, aus Oliven, aus Kokosnussschalen, alles Mögliche, die werden einfach irgendwie, die werden jetzt gepresst oder auch im Rohzustand gelassen und dann verkohlt, also langsam sozusagen, ganz langsam verbrannt. Und das können wir dann als Grillkohle nutzen. Genau, und Nero ist ziemlich cool, also Nero sind auch gute Freunde von uns. Da helfen wir uns immer so gegenseitig, das ist eigentlich ganz, ganz schön in der Grillbranche. Und die sind halt eigentlich die ersten, die diese Kette komplett nachvollziehbar haben, wo die garantieren können, das Holz in dem Sack oder die Kohle in dem Sack kommt wirklich nur aus Deutschland oder aus Frankreich. Genau, das ist ziemlich cool.
Aber warum ist es denn für andere Hersteller so schwer, das nachvollziehbar zu machen? Also gerade wenn es so ein Positivbeispiel gibt, die halt zeigen, es ist schon irgendwie möglich. Warum ist das so ein Issue sozusagen, womit sich alle anderen Hersteller offensichtlich irgendwie rumschlagen?
Ja, das Problem sind die Mengen. Also es sind einfach unfassbare Mengen tatsächlich, die auf dem Weltmarkt jedes Jahr in Holzkohle produziert werden. Und sagt, sie wollen jetzt nur deutsches Holz haben. Das gibt's gar nicht. Es geht gar nicht. Also Deutschland hat gar nicht so viele Wälder, um diesen Jahresbedarf von so einer großen Grillkohleherstellermarke zu decken. Es geht gar nicht. Also die werden automatisch aus anderen Ländern, aus Russland, aus Afrika, aus den Tropen, irgendwo müssen diese Hölzer herkommen. Ganz viel, also Ukraine ist eigentlich in Europa so der Grillkohle-Boss, sage ich jetzt mal. Tatsächlich, also da läuft alles rein, alles läuft gefühlt über die Ukraine. Die haben auch noch sehr, sehr großen Waldbestand tatsächlich. In Deutschland auch, aber Ukraine ist eigentlich der Boss in dem ganzen Grillkohlemarkt. Genau, und das sind einfach sehr, sehr extrem große Mengen und deswegen müssen halt Hersteller irgendwann anfangen, mit irgendwas zuzukaufen. Und es gibt so ein paar Global Players im Holzkohlemarkt und alles, was über die verschickt wird und jeder bestellt bei allen immer irgendwas nach. Das ist schwierig, tatsächlich, bei den Mengen das nachzuvollziehen. Und dann haben sie es tatsächlich kleinere Marken mit bisschen kleineren Mengen. Einfach leichter.
Sehr, sehr interessant. Ich wusste auch nicht, dass die Ukraine da irgendwie halt so eine ja, große Stellung sozusagen, eine große Marktmacht sozusagen in sich vereint. Super, super spannend. Wie ist das denn? Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen das Thema hier Paraffin, Spiritus, getränkte Holzkohle irgendwie, was ja irgendwie dazu dient, das sozusagen ein bisschen mehr anzufeuern. Was wäre denn da sozusagen eine bessere oder nachhaltigere Variante, wenn ich sage, na gut, so Spiritus finde ich jetzt irgendwie vielleicht doch nicht so gut.
Also ich bin recht großer Fan eigentlich tatsächlich von Holzwolle. Also das ist letzten Endes aber auch nur Holz, also das ist einfach so gerolltes Holz. Und da gibt es halt welche, die halt in Bienenwachs getränkt wird. Bienenwachs ist auch wieder nachwachsender Rohstoff, hey, cool. Die sind ziemlich praktisch und wenn man dann tatsächlich mal keinen Anzünder hat, weil ich stehe eigentlich recht oft vor der Situation, dass ich das irgendwie tatsächlich nicht mitnehme, dann denke ich mir so, ja egal, ich mache jetzt auch irgendwo und grill es auch irgendwo. Oder auch wenn man mal so Lagerfeuer macht, das kann man in unserem Grill ja auch. Du kannst einfach den Grill auch als Feuerschale nutzen. Wie kriegt man das am besten an? Was ganz gut funktioniert, ist die Rinde von Birkenholz, von Birken, von den Bäumen. Ist ja sehr dünn, da kann man einfach einfach ganz bisschen mit dem Taschenmesser einfach so mal ein bisschen in den Baum einritzen und dann kann man das so abwickeln. Da hat man so eine ganz lustige Schlange aus ganz aus dünner Rinde, das brennt wie Sau. Das ist richtig cool tatsächlich. Also auch wenn man wirklich mal keinen Grillanzünder dabei hat, funktioniert das ganz gut. Was tatsächlich auch mal ganz gut funktioniert, ist einfach so gerolltes Papier. Also, dass man einfach Papier, irgendwie so eine Zeitung, muss man jetzt auch, ist ein bisschen fragwürdig, wenn man die ganze Druckerschwärze irgendwie mit verbrennt, aber wenn es halt auch ein Altpapier ist oder ein Karton oder sowas. Alles, was recht viel Lufteinschlüsse hat, brennt in der Regel ganz gut. Einfach so ein bisschen aufzwirbeln. Also, man nimmt eigentlich das Papier oder den Karton und dreht ihn eigentlich so ein bisschen in sich ein und den anzünden. Und dann macht die Holzkohle drauf. Funktioniert ganz gut. Bei Briketts muss ich sagen, Briketts brauchen halt sehr viel länger, bis sie angehen tatsächlich. Also Briketts sind diese gepressten Eier, die immer aussehen wie so ein bisschen so Eier. Eier-Briketts. Die kriegt man ohne normalen Grillanzünder sehr schwierig an tatsächlich, weil die einfach sehr, sehr viel Hitze brauchen, bis das überhaupt mal glüht. Wenn die aber mal glühen, dann halten sie halt auch mal 5 Stunden, wenn man gut hat. Also 4 Stunden packen eigentlich viele. Und bei Holzkohle, deswegen ist es eigentlich auch so, wenn man zum Campen geht oder in einen Stadtpark geht, ist eigentlich Holzkohle ideal, weil es halt recht schnell angeht und recht schnell auch wieder ausgeht. Also man will ja auch nicht irgendwie dann immer 5 Stunden mit seinen Freunden da irgendwie die ganze Zeit grillen und alle essen ununterbrochen. Genau. Und Holzkohle kriegt man wirklich mit den Tipps, die ich jetzt auch gerade gegeben habe, eigentlich sehr schnell an. Also mit Papier oder mit Rinde oder mit diesen Holzwolleanzündern geht das recht schnell. Und Briketts, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Briketts eigentlich am besten tatsächlich nur mit diesen Holzwolleanzündern hinbekommt.
Grillen ist schon irgendwie so eine kleine Wissenschaft für sich, oder?
Ne. Naja, ob Grillen so eine Wissenschaft für sich ist, also ich bin halt jetzt irgendwie krass in dieses Thema reingewachsen. Es ist irgendwie ganz lustig, weil früher war ich, also früher habe ich mich nie um Grillen geschert und das habe ich irgendwie in Grillunternehmen voll weird eigentlich. Aber klar, es ist, man fuchst sich da schon rein und es gibt ganz viele Männer, die das natürlich voll als ihr Ding bezeichnen irgendwie und da wirklich eine Wissenschaft draus machen und da irgendwie 10 Stunden Slow Cooking irgendwas zubereiten. Aber ich sag mal so, Grillen kann auch sehr entspannt für Laien sehr einfach sein, ohne irgendwie den Riesen-Hack-Mack draus zu machen. Also Feuer hat schon jeder irgendwie anbekommen in der Regel. Und wenn man dann auch eigenermaßen gutes Equipment hat, also dann lässt sich auch, kriegt auch jeder einen Grill angezündet.
Das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Grillen ist ja eigentlich eher so eine leider noch klassische Männerdomäne, muss man so sagen irgendwie noch, auch wenn wir 2020 haben. Da bist du ja als Frau wahrscheinlich eher was Exotisches vielleicht. Wie ist das denn für dich, in so einer Branche unterwegs zu sein? Also begegnest du da irgendwelchen Vorurteilen oder wie ist die Szene dir gegenüber sozusagen auch eingestellt?
Also es ist tatsächlich, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bin die erste Frau tatsächlich, die überhaupt einen Grill auf den Markt gebracht hat komplett. Und ich habe sie auch alleine gegründet, also in Eigenregie eigentlich alleine entwickelt, auf den Markt gebracht, vermarktet. Es war am Anfang, weil ich bin jetzt Mitte 20 und klar, wo ich das begonnen habe vor ein paar Jahren, ich meine, es war direkt aus dem Studium raus, da war ich schon auch sehr jung und ich meine, ich bin irgendwie so ein blondes Mädel und versuche da jetzt irgendwie in so einer Männerdomäne irgendwie, also es ist tatsächlich eine Männerdomäne und alle Männer, es ist sehr stereotypisch, auch auf den ganzen Grillmessen, alle haben, sind irgendwie 1,90, haben, wiegen 120 Kilo und haben irgendwie einen Vollbart so ungefähr, also es ist tatsächlich so, da ist man dann so als blonde Frau so, ja, was machst du, bist du hier die Praktikantin oder was, tust du irgendwie Promotion machen oder irgendwie, also das ist, da stößt man schon auf sehr viele Vorurteile und mittlerweile ist es aber so, ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie ultra die etablierte Brand irgendwie, aber man kennt uns und man weiß, dass da auch einfach Frauen dahinter stehen tatsächlich oder auch eine Gründerin dahinter steht und es ist natürlich schon auch so ein gewisser, es zieht halt schon krass an letzten Endes, also es zieht halt auch mehr auch auf den Veranstaltungen oder auch im Handel und so, wenn es halt nicht immer mit diesen Stereotypen geworben wird und die Leute wissen, okay, da ist irgendwie eine Frau dahinter, kriegt man einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, was am Anfang schon geholfen hat, tatsächlich. Also man muss halt einfach die Mittel, die man hat und die Story, die man vermarkten kann, einfach ganz gut, ja, irgendwie rausbekommen in die Welt. Nichtsdestotrotz ist es schon, schon einfach ein Riesenproblem, weil man halt erstmal nicht so als Grillexperte irgendwie wahrgenommen wird, weil du halt einfach neben diesen ganzen Riesengrillerstellern irgendwie stehst, unterwegs bist und alle verkaufen den 3 Meter Riesengrill und dann ist es so, ja, was machst du da für ein Handgepäck? So, das ist dann immer so ein bisschen, kann man gefühlt immer nicht mit dem Kaliber von den anderen mithalten, aber wir machen halt auch einfach ein anderes Produkt. Was aber tatsächlich viel schwieriger ist, und das sieht man immer erst auf den 5. Blick, also da wäre jetzt wahrscheinlich keiner von euch drauf gekommen irgendwie, ist die Metallbaubranche. Also wir haben ja unsere Produzenten hier alle in Bayern und das sind alles Familienbetriebe in 5. Generation vom Sohn übernommen und das sind die, die unsere Grills produzieren. Das sind Männerdomänen durch und durch. Da gibt's keine Frau in der Produktion, da gibt's Frau, also nichts. Das ist halt tatsächlich noch sehr alt eingesessen und das sind dann tatsächlich immer die Söhne, die die Firma übernehmen und dann gibt's halt noch ein paar, es gibt schon Frauen dann irgendwie in der Buchhaltung und im Kundenservice und sowas, aber in der Produktion gibt's selten überhaupt nur eine Frau und wenn man mit den Metallbauern da mal versucht, auf ein Gespräch zu kommen, bis die dich mal ernst nehmen, da läuft halt sonst nie eine Frau rum und der Chef ist sonst sowieso auch nie eine Frau tatsächlich, also es gibt ja sowieso recht wenige Geschäftsführerinnen und deren Kunden sind halt einfach oft Männer. Und die Männer sind die, die Verhandlungen führen. Und die Männer sind die, die Ahnung von der Produktion haben und wie man irgendwas zu konstruieren hat und wie man was zu schweißen hat. Aber ich weiß es halt auch, wie man Schweißnähte richtig zu setzen hat. Und das war am Anfang schon ganz schön krass tatsächlich. Also das war das viel größere Problem in dieser Männerdomäne, in der ich unterwegs bin, dass man da wirklich ernst genommen wird, weil die das einfach nicht gewohnt sind.
Denkst du, es wäre irgendwie anders gewesen, wenn du irgendwie in einer klassischen Frauendomäne unterwegs gewesen wärst mit deiner Gründung?
Ich denke schon tatsächlich, weil halt einfach die Stereotypen nicht so verankert sind. Also sowas wie Metallbau, Konstruktion, Maschinenbau, das sind halt tatsächlich schon auch sehr männerlastige Berufe. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kosmetik-Startup gegründet hätte oder irgendwie ein Handtaschenlabel oder sowas, ist es anders, weil da sind halt oft auch ja, die Geschäftsführer weiblich oder auch die Chefdesigner irgendwie weiblich, je nach Industrie. Und da ist es ein bisschen akzeptierter, würde ich sagen. Ich glaube, es wär, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen, weil halt der Schritt dahin irgendwie leichter wäre. Andererseits, es ist halt für die Hersteller halt auch echt was anderes. Und wenn man sich da eigenermaßen mal so einen Respekt erarbeitet hat, dann ist das halt schon, das ist auch, die Freunde, die haben da auch Bock drauf irgendwie tatsächlich mal mit jemand anderem irgendwie zu arbeiten und man merkt, dass es auch positiv sein kann. Das ist auch spannend dafür, die, wenn man dann irgendwie einfach mal, da läuft ja in der Produktion sonst nie eine Frau rum. Also, das ist halt schon, ich versuche das immer positiv zu sehen und versuche da auch wirklich, mich da nicht irgendwie runterkriegen zu lassen von irgendwelchen komischen Blicken und Kommentaren und sowas. Und versuche das eigentlich alles immer nur irgendwie zum Positiven zu nutzen.
Okay, das heißt, es äußert sich vor allem so über eher subtile Sachen oder hat dir da auch mal irgendjemand gesagt, hier, Mädchen, du kannst auch überhaupt keine Ahnung haben oder gab es da nicht so direkte Konfrontationen?
Also es ist, also vor allem am Anfang ganz, ganz früh haben wir in Polen produziert, mittlerweile haben wir ja alles nach Deutschland geholt. Und da war es schon, dann habe ich nämlich absichtlich tatsächlich auch Kumpels auf die Webseite von mir getan, weil ich ja damals noch alleine war. Da habe ich immer irgendwie Jungs auf die Webseite getan, damit es aussieht, als wären wir irgendwie groß und hätten so auch Männer als Mitarbeiter so. Und ich habe auch einen Spätzle dann auch mal damals zu den Produzenten mit nach Polen auch mitgenommen, obwohl der eigentlich nur so ein bisschen, der war halt auch Maschinenbauer und dachte mir so, das ist schlau, einfach jemanden mitzunehmen, der einfach noch mal ein bisschen mehr Ahnung hat, gell? Oder der sowas auch, damals war ich ja noch recht neu im Business. Und da war es natürlich, also voll, also da hat niemand hat das gecheckt, dass ich da das Sagen habe. Dann, also gerade so, dass sie mich überhaupt angeschaut haben. Das war, und das sind aber, wie du sagst, halt eher so subtilere Sachen. Das war nicht so, und sie bleiben jetzt hier oder was willst du eigentlich? Bis sie halt dann irgendwann mal auch gerafft haben, so wer, was, also in den Gesprächen, wenn man dann immer mehr das Wort ergreift oder auch mein Kumpel dann sozusagen gar nicht die ganzen Fragen beantworten kann, hinsichtlich halt Geschäftsmodellen und Preisen und alles Mögliche. Und dann haben sie ja schon so gemerkt, so, hä, ach, sie führt jetzt die Verhandlungen oder wie ist das jetzt? Man merkt es halt echt, also in so subtileren Geschichten merkt man es. Aber ich bin halt auch einfach sehr viel selbstbewusster mittlerweile geworden in meinem Auftreten. Also wenn wir jetzt haben wir sehr viel mehr Hersteller und auch in Deutschland alles, ich scheiß mir da gar nichts mehr. Und sie wissen von Minute 1 an, wer ich bin. So. Und dass ich da auch Ahnung von habe. Man merkt, man muss da ja einfach, also wenn man ein paar Minuten mal mit denen redet und dann checken die auch, dass ich da durchblicke, was die da erzählen. Also, aber ich habe auch viel gelernt und von daher geht's mittlerweile ganz gut.
Wie ist es eigentlich? Du hast ja auch gesagt, eigentlich kommst du gar nicht so aus der Grillecke, hast es auch privat irgendwie gar nicht jetzt so exzessiv gelebt, diese Grillkultur, wie das ja manche durchaus tun. Da ist ja ein richtiger Kult auch teilweise. Dahinter hat man so den Eindruck, sobald der Sommer losgeht, irgendwie hauen alle in ihre Kleingärten ab und packen den Grill aus, so nach dem Motto. Wie war also dieses Hineinwachsen in eine Rolle und auch irgendwie sozusagen in einen Markt, in dem man eigentlich irgendwie ja vorher gar nicht so richtig was verloren hatte? Also stelle ich mir irgendwie interessant vor, ich überlege gerade, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich zum Beispiel plötzlich Autos bauen würde? So. Etwas, ich fahre nicht mal gerne Auto oder so, ne? Und stelle ich mir irgendwie voll interessant vor, dann irgendwie 5 Jahre später zurückzublicken und zu sagen, ja, heute habe ich ein gut laufendes Business im Autogeschäft. Und so ein bisschen hört sich das gerade bei dir an. Deswegen finde ich das sehr interessant. Also wie war das?
Also es stimmt schon, es war schon irgendwie zufällig oder nicht zufällig, aber es hat halt irgendwie so eins zum anderen geführt und dann macht man es irgendwie immer weiter und es hat ja alles mit so einer Kickstarter-Kampagne bei Knistergrill angefangen. Es war ein Uni-Projekt und dann fand das irgendwie alle ganz cool und dann habe ich das irgendwie weitergemacht und habe ich einfach mal so eine Kickstarter gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Ich war so, keine Ahnung, wie man überhaupt, ich hatte ja null Ahnung von Marketing oder Sales oder Finanzen oder Firmengründung und Steuersysteme und Rechtssysteme. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, was dazugehört, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Und aber man wächst da irgendwie rein und dann passieren irgendwie coole Erfolge, dann funktioniert auf einmal Kickstarter, dann rufen auf einmal irgendwie Einzelhändler an und dann kommt irgendwie so eins zum anderen und wir werden irgendwie größer und ich verkaufe immer mehr Grills und man wächst irgendwie rein in dieses Geschäft. Ich hätte auch nie gedacht, also vor 3 Jahren habe ich gerade meinen Abschluss gemacht so und es war niemals hätte ich gedacht, dass ich in diese Grillbranche einsteige. Das ist ja komplett absurd. Also hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ich werde irgendwie, keine Ahnung, Designer in einer coolen Designagentur oder irgendwie bei einem Konzern oder, keine Ahnung, arbeite bei BMW als Designer oder sowas. Ist total, ich kann es selber eigentlich nicht glauben, wie das, wieso ich jetzt auf einmal in so einer Grillbranche bin. Also ist halt irgendwie passiert und ich find's cool und es sind coole Herausforderungen. Aber es ist mir letzten Endes, also ich will halt, also das Wichtigste ist einfach, dass ich irgendwas bewirken kann und Menschen glücklich machen kann mit coolen, innovativen Produkten, die wirklich das Leben von denen erleichtert. Und da hat halt einfach der Knistergrill die Möglichkeit irgendwie auf einmal gegeben. So. Das war halt auf einmal die Möglichkeit, in der ich das halt verwirklichen konnte. Und wäre ich halt jetzt irgendwie bei einem Autokonzern oder sowas, könnte ich es halt wahrscheinlich nicht verwirklichen. Ich hätte wahrscheinlich nach einem Jahr vergessen, was ich eigentlich machen will. So.
Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall.
Bin sehr froh, dass das so gekommen ist.
Lass uns doch mal den Grillabend sozusagen zu Ende denken. Und zwar, wir haben ja schon darüber gesprochen, okay, gut, welchen Grill kann ich nehmen? Was für Kohle könnte ich nehmen irgendwie? Wie kriege ich die am besten an? Gut, was den meisten Leuten irgendwie auch klar sein wird, das Grillgut spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Also, dass natürlich irgendwie ja Fleisch grundsätzlich irgendwie einen höheren oder einen größeren ökologischen Fußabdruck hat als Gemüse. Wird den meisten klar sein. Deswegen würde ich das vielleicht eher so überspringen. Wir sind ja auch nicht im Ernährungsthema sozusagen drin, sondern würde gerne noch mal ein bisschen auf das gehen, was du am Anfang gesagt hast. Und zwar, dass ja auch so die Entsorgung und wie gehe ich danach sozusagen mit der Reinigung und sowas um, eine Rolle spielt sozusagen für den Nachhaltigkeitsaspekt. Was mache ich denn überhaupt ja korrekterweise beispielsweise mit Holzkohle, wenn die abgebrannt ist? Ich aber noch so Reste habe, wo packe ich die irgendwie hin, sodass es ja ordentlich und in einem netten Verhältnis mit der Umwelt steht sozusagen?
Also tatsächlich, je hochwertiger die Holzkohle ist, desto weniger Rückstände hat man auch. Also es gibt Holzkohlen, die mehr oder weniger fast komplett verkohlen und also verbrennen, sorry, die eigentlich mehr oder weniger rückstandsfrei dann wächst. Dann hast du halt noch irgendwie so eine dünne kleine Ascheschicht. Also im Idealfall ist es eigentlich so, dass wenn du halt ein bisschen schlechtere Holzkohle hast und dann da noch so Stückchen drin sind, das ist ja oft irgendwie so, dass man dann noch so kleine so Mini-Stücke Holzkohle hat, die halt noch nicht verbrannt sind, aber halt dann kalt sind, ausgekühlt sind. Und die kannst du rausnehmen, die kannst du auch wieder neu verwenden tatsächlich. Also das ist halt einfach noch keine abgebrannte Holzkohle, kannst du die großen Stücke halt einfach mit der Hand irgendwie rausnehmen. Ich erwarte jetzt von keinem, dass da irgendwas raussiebt oder sowas, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen over the top. Aber die groben Stücke einfach rausnehmen und die Asche halt entweder in diese Container, wenn man halt an den Grillorten ist, einfach die Asche entleeren. Wenn man zu Hause tatsächlich irgendwie einen Kompost hat oder sowas, das ist ziemlich cool, halt bitte immer darauf achten, dass es auch wirklich komplett erkaltete Holzkohle ist, weil irgendwie leicht glühende Holzkohle irgendwo hinschmeißen ist, also no way, in keine Art von Müll, in keine Art von Kompost oder so, nirgendwo reinschmeißen bitte. Aber wirklich, wenn man es über Nacht irgendwie auskühlen lässt, am Balkon oder egal, im Garten einfach auskühlen lassen und am nächsten Tag die großen Stücke rausnehmen und die Asche entweder auf den Kompost oder halt in den Müll, in den Restmüll entsorgen. Das ist eigentlich ein ganz guter Dünger tatsächlich auch, Kohle, Holzkohle. Das ist ganz spannend. Ja, das ist, es ist an sich auch nicht schlecht, Holzkohle, ich will das jetzt keinem raten, ins Wasser zu tun tatsächlich, weil Holzkohle löst sich sehr schnell auf. Trotzdem muss ich davon abraten, jetzt irgendwie zum Beispiel in der Isar irgendwie die Holzkohle in die Isar zu schmeißen, weil das machen auch recht viele. Das ist scheiße tatsächlich, sorry, aber das ist halt sehr schlecht für die Fische, weil die essen das und das ist halt zu große Partikel teilweise für die Fische und das ist sehr ungesund für die. Aber an sich kann man Holzkohle auch sehr gut als Dünger verwenden und auch wenn es dann danach regnet, dann ist es alles, kann sich das sehr schnell auflösen. Genau.
Oder man nutzt die Eigenschaft, dass sie sich gut im Wasser auflöst sozusagen, um es in der Gießkanne aufzulösen. Und
zum Beispiel,
dann auf diese Art und Weise zu düngen.
Gar nicht so, das ist eigentlich echt ganz cool tatsächlich. Solange es jetzt halt nicht irgendwelche Viecher zum Essen kriegen, wäre es also keine Fische oder, ich weiß, Holzkohle ist aber eigentlich auch nichts Ungesundes. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob man, ich würde das nicht so weit denken, wenn der Hund das frisst. Ich weiß gar nicht, was da passiert, keine Ahnung. Aber es sind ja letztendlich, also man isst ja auch Kohletabletten tatsächlich. Also es ist ein bisschen, also ganz ungesund ist es eigentlich nicht Holzkohle tatsächlich, weil es gibt ja auch Kohletabletten, wenn man irgendwie Magen-Darm-Probleme hat und das ist auch nichts anderes tatsächlich. Ich würde jetzt in großen Mengen bitte keine Kohle verzehren. Das wäre jetzt ein bisschen dumm. Aber ja, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ob das so schlimm ist, weil das irgendwie Hunde aus Versehen irgendwie anknabbern oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie in Wasser auflösen oder auch einfach so ein bisschen verstreuen und dann gießen, ist eine coole Idee. Ja.
Sehr cool. Dann vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in deine persönliche Grillwelt sozusagen gegeben hast. Ich finde super interessant, dass du da dich in so einer Männerdomäne durchschlägst und das auch mit so großem Erfolg. Also Props to you. Finde ich ziemlich cool und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für das coole Gespräch. Ich hoffe, es hat allen gefallen.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert, vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.